Herzlich willkommen beim Podcast von Spielvertiefung.de. Das ist ja ein Format, ein Gespräch, das ihr alle zwei Wochen gratis hören könnt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mein Unterfangen unterstützt, ein kleines Magazin aufzubauen, denn das ist dieses Jahr richtig knifflig. Wenn ihr helfen mögt, könnt ihr das über Steady machen und dort ein Abo buchen. Dann bekommt ihr als Unterstützer on top zu diesen Gesprächen hier weitere Podcasts. Da sind zum Beispiel Vorschauen auf die Spiele des Monats dabei oder auch die Reihe Rollenspielgeschichte mit Jochen Gebauer, die mittlerweile in die 6. oder 7. Folge geht, je nachdem, wann ich das hier ausstrahle. Außerdem habt ihr dort Zugriff auf das Archiv mit Rezensionen, da sind einige Rollenspiele dabei, Dragon's Dogma 2 zum Beispiel, Colony Ship und auch vieles andere. Die sind übrigens immer geschrieben und auch eingesprochen. Mich würde es jedenfalls freuen, wenn ihr mich mit einem Abo unterstützt. Heute geht es in diesem Gespräch erneut um die Game Studies, aber diesmal werden die mit einem sehr, sehr populären Spiel verbunden, nämlich mit The Legend of Zelda. Ich begrüße ganz herzlich Philipp Brandes. Hallo.
Hallo Jörg, vielen Dank, dass ich da bin.
Das freut mich, dass wir hier so einen direkten Bezug herstellen können. Vielleicht kurz zu dir. Du studierst Literaturtheorie, Game Studies und Digital Humanities an der Uni Tübingen und schreibst gerade an deiner Doktorarbeit, richtig?
Ja, genau. Also hoffentlich nur noch ein paar Wochen.
Ui, dann bist du in den letzten Zügen.
Ja, genau. Ja, ich bin in den letzten Zügen.
Und um was geht es da?
Ich schaue mir quasi, also es gibt in der mittelalterlichen Literatur gibt es so das Theorem oder das Konzept des Wiedererzählens, so wird es genannt, und das meint quasi, dass Texte immer wieder neu erzählt werden, also dass es einen bestimmten Stoff gibt und dieser Stoff, der gibt es dann in vielen, vielen Iterationen, und im Mittelalter war das quasi im deutschsprachigen Mittelalter die prägende Form, mit Stoffen umzugehen. Also wenn wir beispielsweise an die Nibelung oder an die Artus-Texte denken. Und ich hatte nach meinem Masterstudium dann in Jena eine Weile nachgedacht über das Promotionsthema, was ich eigentlich im Kopf hatte. Und dann kam mir dieses Wiedererzählen, ist mir dann immer wieder begegnet. Und ich hatte den Eindruck, dass das so wie das Konzept funktioniert, dass das auch aufs digitale Spiel zutrifft oder teilweise zutrifft. Und dass wir heute wieder sehr viele Remakes haben, dass wir viele Remasters haben, dass wir irgendwelche Game of the Year Editions haben, die dann noch Extras und Twists mit reinbringen. Also dass wir sehr viele Formen von Wiederveröffentlichungen haben, die aber teilweise anders sind oder teilweise sogar deutlich anders sind. Und dann dachte ich mir, ich schaue mir an, wie dieses Wiedererzählen quasi auf digitale Spiele angewendet werden kann, ob das überhaupt Sinn ergibt, das zu tun.
Ja, das ist auf jeden Fall interessant, denn wir erleben ja gerade, also im Bereich der Videospiele, der digitalen Unterhaltung, dass man einerseits vieles wieder spielt aus der Vergangenheit, entweder so leicht angepasst oder in purer Form. Ich habe gestern installiert Wizardry, das Remake, und habe da die Wahl, wie ich das spielen möchte, ob ich das quasi in der Form und Kulisse des Originals erleben möchte nochmal oder modernisiert. Und ich bin da sehr gespannt, inwiefern ich als ja jetzt 50-Jähriger auf Story, Atmosphäre und so reagiere, weil man sich ja auch ändert in der Wahrnehmung von so einem Spielerlebnis. Und das Wiedererzählen gehört natürlich auch zu den Spielen. Und da haben wir mit Zelda schon ein Stichwort gegeben. Da wird ja quasi, ja, da wiederholt sich alles. Und sowohl was die Helden angeht, als auch die Schauplätze und ja die ganze Dramaturgie, wenn man so möchte. Und das ist so ein bisschen dein Spezialgebiet, ne?
Mhm. Ja, genau. Also Zelda ist eins von den vier Spielen, die in der Doktorarbeit dann quasi das Korpus bilden. Weil Zelda, wenn man Wiedererzählen sich anschaut, ja, wie du es gerade richtig gesagt hast, so immer die Schauplätze, die Figuren, die Handlung, aber auch die Spielmechaniken teilweise, dann ist das so eigentlich das schlagende Beispiel, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dann wäre es komisch gewesen, glaube ich, eine Arbeit zu dem Thema zu schreiben und Zelda außen vor zu lassen.
Ich hatte auch kürzlich ein Gespräch, da ging es um die Hanse im Mittelalter. Und da habe ich überlegt, inwiefern man da einen Bezug zu Spielen herstellen kann, ohne dass man jetzt direkt ein Spiel nimmt wie Hanse, also das Strategie- und Taktikspiel. In dem es um Waren ging. Und da kam mir in den Sinn, dass bestimmte Stoffe im Mittelalter, du hast das Nibelungenlied erwähnt und den ganzen Kreis darum, also die Dietrichsage und so weiter, die sind ja im wahrsten Sinne des Wortes gewandert, und zwar mit den Schiffen der Hanse, mit den Kaufleuten der Hanse durch halb Europa bis hin nach Norwegen. In Bergen gab es ja auch ein Hansekontor. Und heute untersucht man eben auch innerhalb der literarischen Quellen, inwiefern ein Motiv, das dann irgendwann auf Altnordisch dort in ein Lied, in eine Sage eingegangen ist, inwiefern das vielleicht importiert worden ist, eventuell aus Westfalen oder aus dem Süden Europas in dem Sinne. Also das war auch sehr spannend. Da kann man die Wanderung bestimmter Themen manchmal, wenn man Glück hat, natürlich nachvollziehen. Und ich gehe mal davon aus, dass die sich von Ort zu Ort dann auch verändert haben. Ähnlich wie sich vielleicht so ein Zelda dann nicht von Ort zu Ort, sondern von Version, von Teil zu Teil letztlich geändert hat.
Diese strukturelle Analogie, die ist so ein bisschen die Basis der ganzen Arbeit. Also
der Unterschied ist natürlich, dass da jemand namens Nintendo, Shigeru Miyamoto als erster natürlich, eine Geschichte erfindet und ein Spiel designt, das natürlich schon sehr besonders ist in seiner Struktur, also in dem, was es spielmechanisch tut. Denn 1986, als das erste The Legend of Zelda erschien, da gab es viele der Genre, die für uns heute so selbstverständlich sind, noch gar nicht. Selbst das Rollenspiel hatte sich gerade etabliert, also ein Jahr zuvor gab es The Bard's Tale, die Leute spielten Ultima 4 und The Legend of Zelda war irgendwie anders. Zum einen kam es natürlich aus Japan, aber es nahm im Grunde zwei Rollenspieltraditionen, die von Xanadu und von Hütleid, und machte daraus etwas Neues, wo die meisten sagen würden, das ist heute ein Action-Adventure und kein klassisches Rollenspiel. Letztlich hat es dieses Genre so ein bisschen, also den ersten Impuls vielleicht gesetzt, aber trotzdem, und da kannst du wahrscheinlich nachher auch noch was dazu sagen, gibt es natürlich Elemente und Merkmale, auch was die Erzählung betrifft, nachher in den anderen Teilen, dass man also zumindest von Rollenspiel-Flair sprechen kann. Und bis heute wird gestritten, was es denn letztlich ist. Ich glaube, die meisten würden sagen Action-Adventure. Was sagst du denn?
Ich komme dann wieder so ein bisschen aus der literaturwissenschaftlichen Ecke, wo diese Gattungs- oder Genre-Diskussion, die ist ja schon ewig alt und gilt dann teilweise schon als wiederholt. Ja, heute reden wir ganz viel von Gattungs- und Genre-Pluralismus, also dass die Grenzen unscharf sind und dass das verwischt und dass das ineinander übergeht und dass sich das den Schubladen so ein bisschen verwehrt. Und dass dann eben auch viel durcheinander kommt mit dem, was beispielsweise in den Game Studies passiert oder aber auch dem, was dann noch alltagssprachlich oder in Foren oder so oder dann eben im Journalismus, was da so an Formulierungen getroffen wird.
Ja, das ist mir auch sehr sympathisch, diese Flexibilität und diese, sage ich mal, diese Graustufen. Denn als Spielekritiker, wenn du in so einer Redaktion arbeitest oder bei einem Magazin, da hast du irgendwann eine Wahl zum Spiel des Jahres oder sowas. Und da gibt es nun mal Kategorien, die heißen Action, Rollenspiel, Adventure. Mhm. Und das wurden über die Jahre, seit den 80ern natürlich immer mehr. Und die Grenzen wurden immer weiter ausgedehnt. Und ich finde auch, dass durch diese Schubladen manchmal so einiges nicht verloren geht, aber dass dann vielleicht gar nicht mehr das Relevante verglichen wird, sondern einfach nur ein Spiel irgendwo landet, weil es gerade der gegenwärtigen Definition von zum Beispiel Rollenspiel oder Action-Rollenspiel entspricht. Und das befand sich eben in einem steten Wandel über die vielen Jahrzehnte. Bevor wir auf deinen Aufsatz eingehen, der heißt übrigens, Zelda kriegt die Krise kriegt Zelda. Ein Beitrag zu Wiedererzählen Stoff und Form in The Legend of Zelda. Den findet ihr auch, also verlinkt auf der Webseite spielvertiefung.de. Da stelle ich den auch ganz kurz vor. Aber bevor wir beide so ein bisschen eintauchen in deine Studie, erzähl doch mal ein bisschen über dich. Was bist du für ein Spieler und wie bist du in diese Literatur- und Kulturwissenschaft hineingeraten?
Was bin ich für ein Spieler? Das fing damals, also 90er Jahre Kind, so als Kontext vielleicht. Mhm. Und dann war das Schulhofphänomen schlechthin, war zu meiner Zeit dann Pokémon. Das war so die Videospielsozialisierung, die ich da dann mitgemacht habe. Und da war der Gameboy dann für viele auch die erschwinglichste Variante im Vergleich zu den Heimkonsolen. Das war das, wo man mit Freunden was gemeinsam dann auch noch während der Schulzeit machen konnte. Deshalb kam das dann quasi über Pokémon und Super Mario, waren das so die ersten Gehversuche. Und dann kam Pokémon irgendwann ja für Konsolen tatsächlich über Pokémon Stadium und dann letztlich auch für den GameCube und die Wii. Und da wurde es dann irgendwann Zeit für eine Heimkonsole. Und dann gab es so diesen klassischen, ich glaube, das ist in vielen Spielebiografien vielleicht so der Nullerjahre, diesen klassischen Divide in Leute, die gesagt haben, Nintendo ist nicht cool und ist für Kinder. Und das sind dann Leute, die beispielsweise dann zur Xbox und zu Sony weitergewandert sind. Und dann gab es Leute, die bei Nintendo geblieben sind. Und das hat dann so Freundeskreise, Vereine zusammengeholt oder gespalten.
Ach, so habe ich bei meinen. So hart war das?
Ja, so gefühlt, ja. Also nicht gespalten im Sinne, dass man sich nicht mehr mochte, aber schon, dass die Spielebiografien auseinandergingen. Also manche haben Halo gespielt und andere dann eben Zelda. Und
ja, ich erinnere mich an die Zeit. Das war gerade um die Jahrtausendwende, ne? Der GameCube erschien ja so 2001. Da habe ich gerade angefangen zu arbeiten. Damals bei 4Players. Und es gab natürlich ähnliche Diskussionen schon immer zwischen den Lagern. Sony, Microsoft, Nintendo und dann auch die PC-Spieler. Ich habe das tatsächlich nie so ganz nachvollziehen können. Ich hätte am liebsten alles gehabt. Also Dreamcast, GameCube und so weiter. Und vielleicht ja, überall mal reingezockt, weil vielleicht bin ich auch zu sehr Spielefresser, als dass ich mich auf ein System hätte beschränken können. Mhm. Einerseits sind da die Strategiespiele, die ich immer mochte, also Runde und Echtzeit. Da musstest du einen PC haben. Dann mochte ich Stealth und Co., was gerade auf der PlayStation en vogue war, aber dann wiederum mit Thief auf dem PC überschwappte. Plötzlich war dann Splinter Cell, das schlicht übrigens Sam Fisher dann rum, dann wollte ich auch eine Xbox haben. Und der GameCube war eine meiner Lieblingskonsolen. Und jetzt, wo du es sagst, doch, da gab es in der Redaktion bei uns auch immer einige hämische Witze, warum ich die kleinen Würfel so mag. Und das lag vor allen Dingen an Metroid Prime und Co., die ich sehr gerne gespielt habe. Aber jetzt wieder zurück zu dir. Das ist natürlich dann tatsächlich, ich vermute mal, deine erste Begegnung mit Zelda war dann auch auf dem GameCube?
Das war dann tatsächlich sogar schon die Wii, also es war GameCube und Wii, weil das Twilight Princess war dann damals, was ja für beides rauskam.
Ja,
Twilight Princess. Ja. Aber ich habe dann gewissermaßen im Freundeskreis immer die anderen Konsolen miterlebt und mitgesehen und dann gab es ja auch so Serien wie Metal Gear Solid. Oder, also mir ging es immer um Erzählungen. Ich hatte immer Lust auf die Geschichte oder meistens hatte ich Lust auf die Geschichten. Und das ist dann eben auch die Brücke, wie ich dann überhaupt zur Literaturwissenschaft gekommen bin, weil Videospiel kann man, abgesehen von Game Design oder konnte man, als ich angefangen habe zu studieren, gab es das noch nicht oder kaum oder jedenfalls nicht mit dem Fokus auf digitale Spiele als Kultur, als etwas, wo man sich über deren Bedeutung unterhalten muss oder so. Und ich wollte halt bei den Erzählungen bleiben und Literatur ist dann eben neben digitalen Spielen eine zweite große Leidenschaft von mir. Und jetzt bin ich froh, dass sich das wieder trifft.
Das kann ich gut nachvollziehen. Also Anfang der 2000er waren die Game Studies eigentlich noch gar nicht existent im akademischen Bereich. Da gab es in Bochum, als ich studierte, das war aber dann Mitte der 90er bis Ende der 90er, da gab es die Theaterfilm- und Fernsehwissenschaften, hieß das noch. Also da konnten sich die Leute eben mit dem Medium TV, Film, Kino und so weiter beschäftigen und natürlich auch Theater. Da hatte das Ganze durch das Theater natürlich noch so eine gewisse Rechtfertigung, so eine kulturelle. Mit Spielen brauchtest du da gar nicht erst antreten oder dann auch nicht nachfragen. Ich habe das mal zaghaft versucht, aber das ist, als ich mich noch entscheiden musste, was studiere ich denn überhaupt, habe ich mir damals gedacht, ich frage doch mal bei diesen in diesen Uni-Gesprächen, ob man auch Storytelling in Spielen, ob man das auch irgendwie behandeln kann und so weiter.
Ja.
Aber da gab es damals nur Kopfschütteln. Also dass das einfach nicht zum Lehrplan gehört. Das hat sich ja mittlerweile geändert, aber wie wir an ich habe dich ja vorgestellt, du bist an der Uni Tübingen aktiv, am deutschen Seminar, sprich offiziell bei den Literatur- oder Kulturwissenschaften, ne?
Ja, genau. Also der Lehrstuhl ist der für kulturwissenschaftliche Literaturwissenschaft. Etwas komische Denomination. Ein bisschen doppelt gemoppelt, ja, genau. Aber da geht viel. Wir sind gerade im Aufbau von ein paar KollegInnen und ich sind dabei, einen Game Studies Journal aufzubauen. Also ich versuche den einen oder anderen Fuß in die Tür zu kriegen, dass da in Tübingen an der Uni, dass wir so ein kleiner Game Study Standort auf der deutschsprachigen Landkarte werden.
Ja, die ist sehr fragmentiert. Wenn ich versuche, Artikel zu finden oder Themen zu finden für Spielvertiefung, denn ich stelle ja alle 2 Wochen einen Aufsatz kurz vor, dann muss ich immer ganz schön suchen. Also es gibt kein zentrales Archiv oder keine zentrale Sammlung für all diese Aufsätze. Mhm. Also habe ich zumindest nicht gefunden. Falls du mir da einen Tipp geben kannst, bin ich natürlich dankbar.
Das ist schon richtig. Ich habe ein Seminar gegeben zur Einführung in die Computerspielphilologie, dann in Tübingen. Und da war dann der große Kulturschock gewissermaßen, dass die Studierenden es gewohnt waren, dass es Datenbanken gibt, halt mit den entsprechenden Fachzeitschriften, wo die alle verlinkt sind, mit den entsprechenden Monografien, mit den entsprechenden Verlagen, dass da alles, was sie zum Fach irgendwie suchen können, dass das findbar ist in 2, 3 Datenbanken. Und das ist in der digitalen Spielforschung, zumindest im deutschsprachigen Raum, ist das ein Desiderat. Da gibt es das noch nicht. Da muss man dann die Namen irgendwann kennenlernen und die Journals einzeln blättern.
Ja, jetzt hast du vorhin erwähnt, dass dich im Grunde dein Interesse an Geschichten und Stories in Videospielen zu diesem Studium gebracht hat. Und was würde dir denn jetzt so spontan einfallen an Spielen und Geschichten, die dich besonders fasziniert haben?
Ich weiß, dass das, wenn ich das mit ein paar Freunden schicke, dann kommt da vielleicht das ein oder andere rollende Auge, aber das ist viel Hideo Kojima tatsächlich. Das ist viel Metal Gear Solid. Das ist auch Death Stranding. Das ist schon ein Spiel, wo ich sage, ja, das hat Erzählen nochmal in Bezug auf digitale Spiele schon auf ein anderes Level gebracht, als das vorher war.
Das ist interessant, dass du sagst, dass einige Kollegen dann vielleicht...
Nein, es ist so dieser Genie-Kult oder dieser Genie-Begriff, der manchmal von außen so herangetragen wird an einzelne Leute, obwohl man natürlich weiß, in so einem Studio arbeiten 2- bis 3-stellige Anzahl an Menschen und ohne die wäre das alles nichts geworden und die bringen auch Input und die bringen auch Ideen und die sind da maßgeblich mit für verantwortet und dann wird das immer so auf eine Person drüber gepfropft und Kojima ist ja einer, bei dem das sehr prominent passiert und sehr... Also im Vorspann oder so vom 5. Teil steht ja gefühlt alle 2 Sekunden presented by Hideo Kojima. Und dann ist das mittlerweile unter uns teilweise auch so ein Running Gag geworden. Also daran, dass ja die rollenden Augen.
Ich kenne diese Witze und natürlich auch diese Überzeichnung. Ich habe meist auch Spiele von Kojima, Metal Gear bis hin zu Death Stranding besprochen. Und ich bin ihm tatsächlich sehr dankbar. Und ich finde diesen Genie-Begriff, der ja auch, ja, es kommt aus dem 19. oder sogar 18. Jahrhundert. Den empfinde ich als gar nicht so negativ. Natürlich gibt es einen Personenkult und natürlich ist manches, was er tut, überzogen und fixiert. Aber andererseits habe ich auch ganz großen Respekt vor dem, was er geleistet hat nicht nur mit Metal Gear, sondern eben bis zum Schluss auch mit der Gründung des neuen Studios und wie man sich dann selbstständig macht und dann so ein Death Stranding entwickelt, über das ich übrigens auf Spielvertiefung auch nochmal intensiver sprechen wollte. Es gibt ja nicht bald, aber in naher Zukunft einen zweiten Teil. Und gerade da kann man ja, denke ich mir, auch als Literaturwissenschaftler, als, keine Ahnung, als Kafka-Freund und als, wenn man nach Themen sucht, die über das Normale, was sonst in Videospielen erzählt wird, hinausgehen, dann ist das ja auch einfach eine sehr düstere, aber sehr reichhaltige Fundgrube.
Ja, auf jeden Fall. Wir machen im Herbst auch einen Workshop und da ist der Gegenstand, den ich mir für meinen Beitrag ausgesucht habe, ist dann auch Death Stranding.
Ach.
Also, ja.
Dann sag nochmal Bescheid.
Ja, okay.
Das würde mich interessieren, denn ich habe das ja damals besprochen, es ist ein bisschen Zeit vergangen und man kann einige Dinge vielleicht aus der Distanz ein bisschen vertiefen, also das würde mich freuen. Vielleicht können wir da einfach nochmal ein Kapitel machen über Death Stranding zusammen.
Ja.
Aus meiner Perspektive war das auch so, dass bestimmte Videospiele konnten Geschichten sehr intensiv erzählen. Die haben mich dann auch stark beeinflusst. Zu Beginn in den 80ern waren das vor allem die Rollenspiele. In den 90ern, da hat sich das Ganze so ein bisschen ausgeweitet. Plötzlich gab es dann Anfang der 2000er auch Shooter oder Spiele, die eben in der Mechanik in erster Linie da zuzuordnen sind, die etwas erzählen konnten. Du hattest einen System Shock 2, du hattest einen Deus Ex, die Geschichten erzählt haben. Und so eine Konstante In meiner Spiele-Vita ist tatsächlich Zelda. Ich bilde mir ein, fast alles gespielt zu haben, bis auf ein paar Ableger im mobilen Bereich und auch die Spin-offs, die mochte ich auch nicht, die eher Richtung Action gingen, also die Hauptserie. Ich habe zwar ab und zu auch kämpfen müssen mit Zelda, aber ich bin froh, dass es diese Erzählung gibt, und jetzt kommen wir so langsam zu deinem Thema, die eben immer wieder erzählt wird. Und das Erstaunliche ist, ja, dass das scheinbar auf der einen Seite dem Erfolg nicht abträglich ist,
ja,
dass es in irgendeiner Form immer um eine Welt geht, die in einer Art, die bedroht ist, die nach einem Helden verlangt, der das ganze System, was vielleicht zusammenzubrechen droht oder unterzugehen droht, der diese Welt rettet, der Urklassiker des Storytellings vielleicht, wird ständig wiederholt, und dennoch ist Zelda immer wieder da. Er ist letztlich in Tears of the Kingdom. Und ja, ich finde, das ist schon ein Anlass, sich das mal genauer anzuschauen, was da eigentlich vor sich geht. Und das ist dann auch der Grund, warum du dir diese Serie von Nintendo ausgesucht hast, um da mal literaturwissenschaftlich ranzugehen.
Ja, das Interessante ist ja auch, dass es wieder erzählt wird, wurde ja dann irgendwann auch mal, es wurde ja in Skyward Sword dann aufgegriffen in der Handlung. Also wir haben nicht nur die Tatsache, dass es wieder erzählt wird, sondern das ist auch Teil der erzählten Welt selbst, dass es wieder erzählt wird. Und das macht es so spannend. Also es ist Struktur und Handlung gleichermaßen, und deshalb macht es das quasi für das Thema, was ich mir da ausgeguckt habe, zum, ja, eigentlich so ein Wunschkorpus, könnte man fast sagen. Also man hätte sich nichts Besseres schnitzen können, wenn man jetzt einen Gegenstand gesucht hätte, glaube ich.
Jetzt ist das Interessante, dass ja manche Erzählungen sind zeitlos. Die kann man, ja, die leben sehr lang, weil die einfach entweder eine besondere Qualität haben, die sich, so dass man sich einen Herrn der Ringe vielleicht alle paar Jahre mal durchlesen kann. Und der wird vermutlich auch nicht an Wert verlieren. Dann hatten wir vorhin erwähnt zum Beispiel so etwas wie die Nibelungensage, die dann vielleicht gewandert ist, wo die Stoffe und Motive angepasst worden sind, wo die Wikinger aus Siegfried dann Sigurd gemacht haben, wo das Ganze so einen anderen Touch bekommen hat, so einen anderen Drall, auch was die Charakterisierung angeht. Und jetzt ist ja der Unterschied zu so einem Zelda, eigentlich gibt es für die Erzählung, das wandert ja nicht. Es wandert zumindest nicht territorial von Japan nach Australien, Amerika, und jeder erzählt sein eigenes Zelda. Jeder spielt vielleicht so ein bisschen sein eigenes Zelda. Wir hatten erwähnt, dass es für den einen vielleicht doch mehr Rollenspiel ist, als man denkt, und für den anderen vielleicht doch eher das zum Sammeln und zum Abgasen, keine Ahnung. Aber die Primärquelle ist immer Nintendo. Und seit den 80ern kommt diese Geschichte aus Japan. Ich sag mal, Miyamoto und Co. konnten natürlich nicht ahnen, dass daraus mal gefühlt über ein Dutzend Teile werden. Ne? Also von daher, es gab ja nie einen Masterplan für das Storytelling. Oder ist das vielleicht auch ein Grund dafür, dass es sich immer wiederholen muss?
Ja, sie behaupten ja auch gern mal, dass ihnen die Handlung nicht wichtig wäre. Und es um die Spielmechaniken geht. Aber ich würde behaupten, da hat das Spiel dann, hat dann die Reihe ein gewisses Eigenleben entwickelt. Also ich hätte da ein bisschen Respekt vor der Handlung und vor der Erzählung und würde der Agency zugestehen, dass man kann sie jetzt nicht streichen oder so und dann nur noch spielen.
Was würdest du sagen, ist Agency? Wie definiert man das? Was bedeutet das?
Also jetzt im Diskurs der Digitalspielforschung oder häufig sowas wie Wirkmächtigkeit. Also dass es nicht unbedingt intentional, also nicht, dass das Spiel jetzt denken kann und deshalb macht es irgendwas von das gar nicht, sondern einfach, dass es eine bestimmte Wirkmächtigkeit hat aufgrund der Art und Weise, wie es ist. Also es wirkt halt durch sich und nicht, und es wird nicht nur benutzt, sondern es ist gewissermaßen auch teilweise ein Stück weit Akteur.
Meinst du, es ist durchaus möglich, dass dadurch, dass wir reden von Legend of Zelda seit dem Jahr 1986, da gab es eben schon Ganon, da gab es bestimmte Dinge, die wiederkehren, dass natürlich Link der Held ist, Zelda natürlich. Link wurde ja deshalb so genannt, weil Miyamoto die Bindung zwischen Spieler und Avatar durch diesen Namen besonders stärken wollte. Also die Verbindung, der Link ist da drin. Mhm. Das ist übrigens auch ein ganz entfernter Bezug tatsächlich zu Death Stranding. Aber das wird jetzt zu weit führen. Also die Intention von Miyamoto war ja schon so, zu versuchen, eine Identifikation herzustellen, die möglichst stark ist, eine Bindung. Und dass ihm das so gelingt über jetzt mittlerweile 4 Jahrzehnte, hätte er vielleicht nicht ahnen können. Aber vielleicht meinst du mit Agency auch sowas wie, dass zum Beispiel ein Jahr später erscheint dieses The Adventure of Link, dem manche attestieren, dass es das einzige der Reihe ist, das einigermaßen klassische Rollenspielelemente hat. Aber da mache ich jetzt mal eine Klammer drum. Was ich viel interessanter finde, ist, dass dort dann einige Dörfer und Siedlungen auftauchen mit Namen wie Ruto, Rauru, Mido, Saria, die dann später in Ocarina of Time zu Charakteren werden. Meinst du, ist das auch so ein Teil von dieser Agency?
Ja, vielleicht, ja. Ja, also man kann auf jeden Fall daran beobachten, wie sich so ein Stoff ausbildet. Mhm. Wenn wir von dem Stoff von The Legend of Zelda reden, dann sind wir noch, es ist ja noch wahnsinnig jung in literaturwissenschaftlichen Dimensionen gedacht, ja. Also wenn wir uns das, wenn ich mir bei der Bachelorarbeit oder bei der Masterarbeit das Nibelungenlied genommen habe, die Textversion davon, die wir uns heute anschauen, das wurde erst verschriftlicht, also schon viele, viele Jahre, vermutlich Jahrhunderte, mündlich im Umlauf war, dass die Leute sich das tatsächlich erzählt haben, vorgetragen haben, bis dann irgendwann mal die schriftliche Version rauskam oder eine ähnliche Version, wir haben es ja editiert, die wir uns heute anschauen und die wir untersuchen. Das heißt, der Stoff war quasi schon, der hatte schon eine gewisse Festigkeit, auch wenn sich das dann natürlich mit der Völsunga-Saga und der Sidrek-Saga und dem, also er war immer noch unfest genug, um das Phänomen zu haben, aber er war schon gebildet. Und bei Zelda gucken wir gerade quasi zu, wie das gebildet wird. Das ist, und das haben wir dann bei so Figuren und bei Namen, ja, und auch bei Orten.
Und ich habe gerade überlegt, ob das, ob der Vergleich mit der Literatur, mit so Sagenstoffen passender wäre, wenn Folgendes passieren würde. Leute besiedeln einen anderen Planeten mit unserem Wissen, aber nehmen halt die Spielkultur nicht mit, erinnern sich aber daran, dass sie Zelda gespielt haben und wollen daraus jetzt aufgrund von mündlicher Überlieferung in der Ferne auf dem fremden Planeten ein ähnliches Spiel entwickeln und nennen das dann The Legend of Zelda Mars Edition, keine Ahnung. Und müssten dann vom Hörensagen her daraus dann doch wieder Software machen. Aber vielleicht spinne ich jetzt auch einfach zu weit weg rum. Ja, also kommen wir mal konkreter zu deinem Aufsatz. Und ich fand den sehr interessant. Das hat mir richtig gefallen, weil in diesem Fall natürlich so viele Erinnerungspunkte da sind. Du hast den in 3 Teile gegliedert. Vielleicht robben wir uns so ein bisschen durch. Zum einen hast du untersucht den Zusammenhang zwischen dem Wort Krise oder zwischen der Krise und Legend of Zelda. Das ist so der erste Punkt. Dann hatten wir schon angerissen das Wiedererzählen in Zelda. Und schließlich hast du den Zusammenhang zwischen dieser Krise auf der einen Seite und dem Wiedererzählen auf der anderen Seite nochmal in Zusammenhang gebracht oder ausklamüsert. Bleiben wir mal bei der Krise. Warum ist die Krise so relevant? Warum geht es in Zelda nicht um Krieg und Katastrophe, sondern warum passt Krise besser?
Weil es diesen Schwebezustand, also Krise meint, also wenn man jetzt wortgeschichtlich rangeht, dann ist Krise ja erstmal was Medizinisches und meint dann quasi diesen Zustand, in dem man nicht weiß, ob die Krankheit überstanden wird oder ob man der Krankheit erliegt oder ob die Krankheit gewissermaßen die Oberheit bildet. Also Krise ist ein Schwebezustand. Eine Krise kann gut ausgehen und sie kann schlecht ausgehen.
Ich überlege gerade, ob Ragnarök auch eine Krise ist. Das Schicksal der Götter oder der sogenannte Weltuntergang in der nordischen Mythologie, ja, der sich ja auch anbahnt. Aber das nur mal so ein Nebengedanke.
und deshalb ist es dann jedenfalls die Krise geworden, weil es geht ja um das Bewältigen einer Situation im Spielen. Also man braucht ja als spielende Person irgendwie Handlungsmacht. Man muss ja noch was erreichen können, sonst spielt man es nicht. Wenn man schon verloren hätte, man hat ja ein Ziel, man arbeitet auf irgendwas hin, man möchte etwas überwinden. Und das ist dann, und da deshalb habe ich mich dann eher von der Verheerung Ganon, wie es ja genannt wurde, dann in der Lokalisation etwas distanziert. Man sagt, wir müssten uns das unter dem Gesichtspunkt Krise vielleicht genauer anschauen. Wobei ich fairerweise dazu sagen muss, auf den Punkt Krise gebracht hat mich dann letztendlich auch der Call for Paper, der Ausgabe, in der Artikel dann publiziert wurde. Also das war ja das Thema der Ausgabe war gewissermaßen Krisen im digitalen Spiel.
Okay.
Und da war das dann quasi schon in teilweise.
Aber das ist dann schon ein anderer Auslöser als die sogenannte Prinzessin in Nöten.
Ja, ich würde auch ganz, ganz stark, also vielleicht bei den frühen Teilen, ja, aber bei den aktuellen Teilen würde ich den Topos, so Damsel in Distress ist nichts, was ich Zelda, also was ich der Figur Zelda irgendwie zuschreiben wollen würde. Ich sehe das Verhältnis da eher, dass Link Zeldas Handlanger ist. Zelda ist, glaube ich, die mit dem Masterplan. Zelda ist die 100 Jahre mit Ganon ringt. Zelda ist, glaube ich, die wir nicht steuern können oder nicht steuern dürfen, weil man Göttinnen oder Reinkarnationen von Göttinnen halt nicht steuert. Das oder sehr selten. Wir müssen was Menschliches haben zum Steuern. Wir können nicht die Rolle von Göttinnen übernehmen.
Und das ist ein schöner Vergleich, auch was die Relation angeht zwischen Link und Zelda. Gerade im letzten Tears of the Kingdom hatte ich ja auch im Einstieg so dieses schöne Gefühl, dass man im Grunde schlüpft man ja eben auch als Neuling in diese Rolle von Link. Man ist ja viel jünger, man ist ein Kind, man weiß gar nichts. Obwohl man weiß, dass man irgendwann mit dem Schwert, mit dem Schild und anderen Artefakten oder vielleicht auch seiner Erfahrung ganz große Bosse besiegen kann, begegnet man einer Zelda, die eben schon ewig in diesem Spiel ist und die einerseits um die Gefahr weiß, dass alles bedroht ist und die andererseits eigentlich jemanden beauftragt, nämlich Link, mal wieder die Welt zu retten. Also eigentlich ist Link dann hier tatsächlich das Werkzeug und die kleinere, was die Macht und die Wirkung angeht, die kleinere Figur.
Mhm. Ja, ja.
Die Krise, die kehrt tatsächlich in fast jedem Teil Zeldas wieder, auch in jenem, den untersuchst du gesondert, was mir auch gut gefallen hat, nämlich Majora's Mask. Denn der unterscheidet sich so ein bisschen, was die Story angeht. Da kommen bestimmte Archetypen gar nicht vor, aber da kannst du vielleicht noch mal was zu sagen.
Ja, also bei Majora's Mask ist ja das Spannende, wenn man sich jetzt sowas, wenn man jetzt die Behauptung aufstellt, hey, wir haben bei digitalen Spielen, haben wir Stoffe, die immer wieder kommen, also so zum Beispiel bei Zelda, und dann fällt natürlich, ist das vielleicht noch Link's Awakening oder so, dann gibt's natürlich Teile, die sich dem so ein bisschen entziehen, ja, wo dann der Antagonist nicht Ganon oder Ganondorf ist, sondern eine Situation quasi eine ganz andere ist. Und das ist ja bei Majora's Mask so ein bisschen der Fall. Und da habe ich dann geguckt, was ist denn da gewissermaßen das wiederholende Moment, wenn es nicht der Stoff ist, der enge Stoff, sage ich mal, dieser Trias aus Zelda, Ganondorf und Link, der Majora's Mask zu einem richtigen, in Anführungsstrichen, Zelda macht, was ist es denn dann? Weil das... Sonst hätte man mich gefragt, warum ich es wegignoriere. Also in der Wissenschaft ist es ja plausibler, wenn man das, was gegen die eigene These spricht oder gegen die eigenen Vermutungen oder gegen die eigene Intuition, wenn man das mit aufnimmt und das auch diskutiert und das mitverarbeitet, anstatt das zu ignorieren, dann ergibt der eigene Text ein kleines bisschen mehr Sinn, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und deshalb ist Majora's Mask dann quasi Teil des Artikels geworden, weil man daran dann ganz gut ausklamüsern, oder weil ich versucht habe, daran auszuklamüsern, was kann ich denn zu Stoff und Form noch sagen, wenn ich mir einen Teil angucke, der zumindest auf Stoffebene ja eigentlich ein bisschen aus der Reihe tanzt.
Und hier ist im Grunde auch die Krise. Man spielt dort ja eine Zeit von 3 Tagen und muss versuchen, in einer teilweise gefühlten Endlosschleife, auch eine Krise zu bewältigen. Und da ging's ja, das habe ich jetzt aber nicht mehr ganz auf der Uhr, den Mond.
Genau, ja, der Mond stürzt über Termina ab und drückt quasi, desto weiter die Zeit voranschreitet, drückt der Mond ja auch optisch immer näher. Also wenn man in den Himmel schaut, dann rückt diese... Und es ist ja schon, wenn man das im jungen Alter spielt, kann das schon ein traumatisierendes Erlebnis sein, glaube ich. Rückt diese Mondfratze immer näher auf die Spielenden zu. Entsprechend bedrohlich. Und die 3 Tage, wenn man das Spiel nicht in- und auswendig kennt, also wenn man, ja, jetzt wieder zurück zur Literaturwissenschaft, vielleicht wenn man von der intendierten spielenden Person ausgeht, also so wie man das Spiel spielen sollte oder wie EntwicklerInnen sich das vielleicht vorgestellt haben, dass wir das spielen sollten, wie sie sich das wünschen, im Erstdurchlauf, dann kennt man das Spiel nicht in- und auswendig und dann reichen diese 3 Tage nicht, um das Spiel durchzuspielen. Also die im Spiel vergehenden 3 Tage, die reichen dann nicht. Und man muss ja dann mit der Ocarina die Zeit zurückdrehen und die 3 Tage so lange spielen, wie man quasi braucht, um den Mond davon abzuhalten, dann letztlich tatsächlich abzustürzen.
Ja, es ist innerhalb der Reihe das mutigste und vielleicht auch kreativste Experiment, finde ich, so spielhistorisch betrachtet.
Ja.
Und deine eingangs gestellte Frage, ist das denn noch ein richtiges Zelda, wurde auf jeden Fall von den Fans jetzt im Rückblick als mit Ja beantwortet.
Mhm. Ja.
Obwohl eben ganz prominente Elemente fehlen, also ein Hyrule, ein Ganon oder Ganondorf ist nicht dabei und damit ist das so eine kleine Diskontinuität innerhalb der Reihe zumindest. Ich glaube, man hat auch versucht, das dann chronologisch zu sortieren. Das ist ja auch noch so eine Sache. Ich als Historiker, ich mochte immer ganz gerne so eine Chronologie und habe dann irgendwann während des Studiums auch beigebracht bekommen, dass diese Abläufe von Ereignissen eben gar nicht so wichtig sind. Aber sie sorgen natürlich für eine Struktur. Und die Hardcore-Fans von Zelda haben natürlich immer versucht, dann über die eigentlich erzählte Story hinaus oder über das, was Nintendo vielleicht überhaupt damit wollte. Du hast das Stichwort genannt, dass die Story gar nicht so relevant sei, angeblich. Sorgen natürlich auch die Fan-Communities heutzutage für eine Art von Ordnung und Kontext. Und damit erzählen sie manchmal auch Dinge weiter. Ich denke jetzt auch mal an Elden Ring, wo es vielleicht noch mehr Geheimnisse gibt oder an die Souls-Reihe. Wenn man sich dann die Community-Interpretation anschaut, dann sprengen die ja das, was dir der eigentliche Erzähler, sprich der Entwickler, an Handlung vorgibt und spinnen dann teilweise Dinge weiter, die auch plausibel klingen und so. Also das ist, ich glaube, innerhalb der damals als Majora's Mask erschien, gab es natürlich noch nicht diese extrem vernetzte Internet-Community und diese Deutungshorizonte. Aber innerhalb deines Aufsatzes fand ich, hast du das ganz gut dargelegt, dass dieses Motiv der Krise hier eben so dieses wiederkehrende Element ist.
Ne? Dass es vielleicht auch andere Dinge gibt, die nicht auf der, also Wiedererzählen, die Idee vom Wiedererzählen, wie sie aus der Mediavistik kommt, ist ja, dass sich das teilt in Stoff und Form und diese beiden Elemente zusammen dann in Korrespondenz miteinander, dass das Wiedererzählen ausmachen. Und Majora's Mask drückt dann quasi den Finger so drauf, dass das Stoff vielleicht nicht das ist, was nur auf der Handlungsebene ist. Oder dass eben zum Stoff auch Dinge gehören können, die man vielleicht intuitiv eher dem Begriff Form zuschreiben würde, wie beispielsweise Spielmechaniken oder das Artdesign oder auch nur bestimmte Klänge, Jingles, wenn man die Schatzkiste aufmacht in einem Zelda oder so, dann ist das seit 20 Jahren der gleiche. Ja, also dann erlaubt das schon die Frage, ist das etwa schon Stoff? Ist das das, was ein Zelda konstituiert, irgendwie ein Stück weit?
Das gehört für mich als atmosphärischer Wiedererkennungswert komplett dazu. Und das macht die Reihe auch aus. Und es ist schon interessant, dass Nintendo daran auch festgehalten hat. Und manchmal sind es so diese kleinen Dinge. Wenn die wiederkehren, dann, auch wenn es nur eine Melodie ist oder eine identische Akustik, dann hast du ja unbewusst schon wieder vor Augen all das, was du damals in diesem Moment erlebt, erspielt und erzählt bekommen hast, so ein bisschen. Auch so atmosphärische Wiederholungen, die gar keine Texte mit sich bringen, auch für die Handlung jetzt nicht extrem wichtig sind, können eine Art von Gefühl, von Zuhausegefühl innerhalb dieser Geschichte erzeugen, dass man wieder in seiner Welt ist, dass das irgendwie zusammenhängt. Dass es dann vielleicht, natürlich ist es auf jeden Fall eine akustische Wiederholung, aber insofern könnte es auch eine, erzählerisch-atmosphärische sein.
Ja, es trägt irgendwie gehört es zur erzählten Welt dazu für uns. Und das rückt dann die Rolle der Rezipierenden so ein bisschen auch schön in den Vordergrund. Also ohne uns, die das irgendwie wahrnehmen und die darüber reden und die das verarbeiten und die dem auch Sinn zuschreiben. Also wenn wir sagen, das ist wichtig für die Reihe, dann haben wir dem Jingle ja irgendwie Bedeutung zugeschrieben. Oder wenn wir sagen, das trägt zum Weltaufbau bei oder zur Atmosphäre oder damit wir uns irgendwie heimisch fühlen oder so. Und das rückt also die Rezipierendenrolle ganz schön in den Vordergrund, ja. wie auch die Diskussion dann um die Timelines, ja. Also wir haben ja immer das Bedürfnis nach Kohärenz oder so. Und dann fragen wir uns natürlich, wie ist es denn möglich, dass sich immer wieder die gleiche Geschichte, wie hängen diese Links zusammen? Ist der Link aus Wind Waker? Wie funktioniert das? Und dann, wenn uns Nintendo keine Erklärung gibt, dann denken wir halt darüber nach, was eine sein könnte. Und dann gibt es halt vierstündige YouTube-Videos, die das vermeintlich erklären oder versuchen zu erklären.
Ja, und ähnlich, das ist vielleicht auch wieder so ein Anknüpfungspunkt zur Sage und Legende, wo, egal ob man jetzt vom mittelhochdeutschen Nibelungenlied ausgeht oder von der Sigurd-Sage oder von einem Edda-Lied, überall gibt es legendäre Schwerter, die eine Rolle spielen. Und du hast innerhalb der Zelda-Reihe ja auch das Master-Schwert. Das kehrt eigentlich so ganz tief archiviert, habe ich das jetzt auch alles nicht, aber das kehrt meines Wissens auch immer wieder und sorgt eben auch für so ein Gefühl von Kontinuität. Und so ein Schwert trägt natürlich auch Erzählungen in sich, denn mit dem hat man eventuell schon vor 10 oder 20 Jahren gegen einige Goblins, Monster oder Ganondorf gekämpft.
Ja, das Schwert ist, also es gibt ja auch die, in den Cultural Studies so die Nebenlinie der Ding-Theorie, die sich damit auseinandersetzt, welche Wirkung haben Dinge, wie wirken Dinge. Da sind wir dann wieder beim Begriff Agency. Und das Schwert ist dann eins der wirkmächtigsten Dinge, der am häufigsten untersuchten Dinge, der relevantesten Dinge. Das geht durch von der Antike bis heute. Also wenn man The Witcher 3 den ersten DLCs spielt im Hearts of Stone und man bekommt dann am Ende, falls man Olgierd gerettet hat, bekommt man von ihm sein Schwert geschenkt, dann ist das nicht einfach nur ein beliebiger Inventargegenstand, bei dem man guckt, hat der jetzt 12 Stärke mehr als das Schwert, was ich gerade trage, sondern dann ist das natürlich symbolisch aufgeladen über die ganzen Geschichten, die man schon erlebt hat, in denen Schwerter relevant sind, über die ganzen Auseinandersetzungen mit und über und durch Schwerter. Also das Schwert ist ein idealer Gegenstand, wenn man nach irgendwas sucht, was wiederkehren soll.
Jetzt hast du vorhin oder haben wir vorhin über Stoff und Form gesprochen und dass Majora's Mask da so ein bisschen heraussticht und dass man da genauer hinschauen muss, um diese ja verbindenden Merkmale zu finden. Trotz der Tatsache, dass einige Dinge fehlen. Und ein anderes Beispiel ist da eben auch Wind Waker. Das besprichst du auch in deinem Aufsatz, das hat mir auch gut gefallen. Denn das bricht ja auf der Ebene der Form, also der Kulisse, der Präsentation der Spielwelt mit seinem Comic-Art-Design, mit dem vielleicht am stärksten, was man bis dato sich so unter Zelda vorgestellt hat.
Ja, genau. Und das wirft dann halt, und deshalb ist Zelda so ein toller Gegenstand für dieses Thema. Also wenn man, die Mediavistik diskutiert auch noch, was Stoff und Form denn genau ist. Also da ist ewig drüber geredet und gesprochen worden und überlegt worden. Und man hat dann irgendwann halt angefangen, gewissermaßen das so aus den Einzeltexten heraus zu präparieren. Also das, was man am Text beobachten kann, gehört dann irgendwann zur Form. Also das ist ja immer die Theoriebildung und dann schaut man, ob die irgendwie anwendbar ist und dann sieht man gewissermaßen, wo es nachgebessert werden muss. Und das hat Wind Waker dann eben auch, oder das macht dann die ganze Reihe. Die definiert sich halt gerade nicht über das Art-Design. Ja, und es gibt Reihen, die definieren sich darüber, die sehen einfach nur gleich oder ähnlich aus und haben sonst nichts gemein und sind deshalb eine Reihe. Und bei Zelda ist das halt gerade nicht der Fall. Wind Waker war da, glaube ich, der krasseste Fall. Ja, es ging ja quasi im Gleichschritt so mit Sony, mit dem Richtung, möglicherweise irgendwann vielleicht mal Fotorealismus oder so. Und Wind Waker hat dann gesagt, nein, das machen wir nicht.
Interessant ist ja, dass die Leute mit Wind Waker gefühlt mit diesem Bruch, also mit dieser neuen Form, mehr gefremdelt haben als damals mit Majora's Mask. Vermutlich, weil das auf den ersten Blick spaltet.
Ja, das Visuelle, das fällt natürlich sehr auf, ja. Das sieht man auf der Verpackung schon, noch bevor man das Spiel auch nur gestartet hat. Und gerade wenn dann, und das war ja noch bevor Nintendo entschieden hat, wir machen diesen Wettstreit um die beste Technik, um die meisten Frames, um die höchste Auflösung, machen wir nicht mehr mit. Das war, Wind Waker kam ja noch zu der Zeit, wo Nintendo gleich auf war mit den anderen beiden. Und dann hat das einfach irritiert, glaube ich.
Und du ziehst da auch einen schönen Vergleich in deinem Aufsatz, indem du an einer Stelle sagst, wenn ich das richtig wiederhole, das könnte man vergleichen, wenn jetzt die Leute im Mittelalter beim Nibelungenlied, das ja so populär war, das in einer bestimmten Form vorgetragen wurde, also in einem Versmaß, wenn man da gesagt hätte, okay, wir wechseln das jetzt mal radikal und das Ganze klingt auch melodisch komplett anders. Also das Erzählte ist dasselbe, aber die ganze Sprachmelodie und die Reime sind komplett anders. Ich kann mir auch vorstellen, dass man da auch umgehend erstmal für so ein Missmut oder für so ein Kopfschütteln gesorgt hätte.
Ja, ich glaube, das hat man auch in der Rezeptionsgeschichte dann tatsächlich. Also wir haben beim Nibelungenlied ja tatsächlich diese relativ bekannte, innerhalb der Leute, die sich damit beschäftigen, bekannte Nibelungenstrophe. Also die hat einen sehr spezifischen Aufbau über die vier Langzeilen mit der Zäsur in der Mitte und so. Und dann das Wissen, dann hört es auf, was eh alle wissen, hört dann auf, wenn es darum geht, was an das Nibelungenlied. Also das Ende, dass alle sterben und jeder niedergemetzelt wird, das war ja sehr exzeptionell und man konnte da irgendwie keinen Sinn drin sehen in dem Ende so richtig. Also da hat was gefehlt, hat irgendwie die Einbettung gefehlt in dieses heilsgeschichtliche Weltbild, das ja auch zum Teil mitprägend war. Und deshalb wurde dann ans Nibelungenlied und das ist immer mit überliefert. Bei jeder Überlieferung vom annähernd vollständigen Nibelungenlied, die wir haben, die Nibelungenklage, die sogenannte Klage. Und die kennt niemand, außer jetzt die Leute, die sich da explizit mit auseinandersetzen. Niemand liest die Nibelungenklage in der Schule. Im Studium behandelt man die Klage eigentlich auch nur als das, was hinten am Nibelungenlied noch dranhängt, um das irgendwie einzuordnen. Und die ist eben nicht in dieser Nibelungenstrophe verfasst, sondern dann wieder im häufigeren Paarreim, so wie höfische Romane. Und die kennt halt niemand und mit der setzt sich auch niemand auseinander. Also
wie ein DLC, der niemanden interessiert.
Ja, so ein bisschen, ja, so stiefmütterlich. Und dem ist auch die Kunstfertigkeit teilweise abgesprochen worden.
Interessanterweise ist die Zelda-Reihe ja relativ frei von Erweiterungen und DLCs in diesem Sinne. Das trägt vielleicht auch so ein bisschen dazu bei. Also ich lasse jetzt, wie gesagt, alle Spin-offs weg und was da an Experimenten passiert ist und so weiter. Aber das ist vielleicht auch noch so ein Zusammenhang, der die Reihe bisher kennzeichnet. Vorhin hatten wir über das Masterschwert gesprochen und über die Bedeutung. Jetzt hat Nintendo sich allerdings entschieden, und da sind wir vielleicht wieder bei Erwartungshaltung und bei, sag ich mal, Impulsen oder äußeren Einflüssen, die dafür sorgen, dass sich Spiele verändern, weil Leute etwas anderes erwarten und Entwickler das erfüllen möchten. Seit Breath of the Wild und auch in Tears of the Kingdom gibt es ja viel, viel mehr Waffen und die nutzen sich auch ab. Und das Masterschwert ist gar nicht mehr so exklusiv. Und ich habe damit tatsächlich ein bisschen gefremdelt, gerade im letzten Teil. Das erwähnst du auch. Das finde ich auch schön, dass du quasi in deinem Aufsatz das Feedback, was da bei den Spielern und auch in Magazinen und bei Journalisten letztlich aufkam, dass du das da mit einbindest. Und inwiefern würdest du sagen, ist diese, oder du sagst es, dass die Abnutzung der Waffen ja auch für kleine Krisen sorgt im Spiel?
Mhm. Ja, also es gibt auf spielmechanischer Ebene quasi, also ich versuche da gewissermaßen so ein bisschen darzulegen, dass der Inhalt des Spiels dann eben durchaus auch mit der spielmechanischen Ebene teilweise korrespondiert. Also man hat nicht nur diese dem zugrunde liegende Krise, die mit Ganondorf oder seiner Verheerung einhergeht, sondern es gibt gewissermaßen immer wieder so spielmechanische Momente, die dann auch eben die Ausdauer, auch so dieses, ne? so einen Schwebezustand in die Spielerfahrung reinbringen. Also schaffe ich es noch, auf den Berg zu klettern oder rutsche ich ab, stürze und meine Herzen sind dahin. Reicht dieser eine Schlag gegen den Leuen, den mein Schwert noch hat, jetzt aus oder zeigt der Leune mir dann, wo der Held vielleicht noch mal etwas nachbessern muss? Das habe ich quasi versucht, damit darzustellen. Ja,
ja, mich hat's in dem letzten Tears of the Kingdom tatsächlich irgendwann genervt, dass Nintendo, da hatte ich das Gefühl, nicht, dass Nintendo den Pfad verlässt, weil dazu sind die verbindenden Elemente zu stark. Also mir hat das Abenteuer auch richtig Spaß gemacht, aber ich hoffe, dass es bei der bei der nächsten Erzählung, also bei dem nächsten Zelda, dass man sich dann wieder ein bisschen mehr auf das Wesentliche konzentriert und ein paar Dinge reduziert, dass man nicht ständig die Waffe wechseln muss und auch das Bauen, das war ja im Grunde das neue Element, dass man Dinge herstellen kann, alle möglichen Fahrgeräte und so weiter. Und einerseits hat das Rätseln so befeuert und sorgte für kreative Impulse. Andererseits hat das für eine Krise zwischen auf der anderen Art gesorgt, nämlich dass es irgendwann auch ein bisschen nerven konnte. Also da sind wir weit weg von dem Begriff der Krise, den du auf erzählerischer Ebene definiert hast, sondern eher bei der Krise zwischen Spieler und Spiel. Das war letztlich alles Kritik auf recht hohem Niveau, denn das Abenteuer als solches konnte schon wieder begeistern, nur würde ich es nicht mehr ganz so hoch ansetzen im Rückblick wie zum Beispiel ein Ocarina of Time oder so. Und von daher gibt es eben bei diesem Wiedererzählen ja auch verschiedene, oder da spricht der natürlich jetzt der Spielekritiker aus mir, verschiedene Qualitätsstufen. Nur weil ich etwas wiedererzähle, ist es natürlich noch nicht gut. Also das zeitlos Geniale an der Story von Zelda würde ich jetzt auch bezweifeln. Denn dafür ist sie letztlich zu simpel, also was das Narrativ angeht. Aber irgendwie hat sie trotzdem eine Art von ja fast magischer Wirkung. Und man muss ja auch dazu sagen, dass das Storytelling auch rein von der Textmenge her und von dem, was überhaupt gesagt wird über die Welt, mit den Teilen natürlich erweitert worden ist, ne?
Ja, also es wird ein bisschen mehr Aufwand betrieben, vielleicht also auf jeden Fall im Vergleich mit den früheren Prä-Ocarina of Time-Teilen. Ja, aber das, was du gesagt hattest, dass das Meckern auf hohem Niveau ist, das ist ja quasi auch das, was ich dann als wesentlich dafür oder mit wesentlich dafür ausmache, dass man immer noch sagt, Breath of the Wild ist ein richtiges, ja, natürlich, man findet im Internetforum immer jemanden, der das anders sieht, ein richtiges Zelda einfach, also das ist ja dann die Grundaussage, dass die Qualität des Spiels, wenn die stimmt, dann hat man mehr Freiheiten in der Ausgestaltung des Spiels. Also es darf mehr aus der Formel ausbrechen, wenn das Ausbrechen auch tatsächlich gut gelungen ist. Würde das keinen Spaß machen und diese Änderungen wären da, dann würde man diese Änderungen ganz anders bewerten. Dann wäre da nichts mehr innovativ an der Physik, wenn man was anzündet und man kann dann in die Luft aufsteigen, sondern das wäre einfach nur noch ein Abweichen von der bekannten Formel und über die würde man sich ewig und 3 Tage aufregen. Also das ist gut gemacht. Das ist, glaube ich, ein wesentliches Element oder hat wesentlich damit zu tun, wie viel die Entwickler in sich rausnehmen dürfen, tatsächlich zu ändern, bevor die Diskussion losgeht. Ist das noch ein richtiges Zelda? Man sieht es vielleicht bei Final Fantasy ein bisschen stärker.
Da hat man auch dieses Phänomen tatsächlich. Da könnte man fast überlegen, ob das nicht auch ein Teil der japanischen Kultur ist oder der Erzählkultur, dass da eben relativ normal oder etabliert ist, auch schon im Mythos vielleicht, dass Dinge wiedererzählt werden. Aber was du formuliert hast als, ist das noch ein richtiges Zelda? Das ist eigentlich die Guillotine des Spielers, die schon einige Reihen geköpft hat. Wenn man irgendwann an einer Stelle, wenn man ein Fan ist und wenn man eine Spieleserie mag und über mehrere Teile verfolgt und plötzlich das Gefühl hat, das ist nicht mehr meins. Das ist nicht mehr Ultima, das ist nicht mehr Wizardry, das ist nicht mehr Metal Gear, keine Ahnung. Ist natürlich bei Reihen wie Final Fantasy ist dieses, wird auch hitzig diskutiert, aber andererseits ist es natürlich auch schwieriger, weil in der DNA von Final Fantasy noch wesentlich stärker als in Zelda die komplette Verwandlung der Form und auch letztlich und auch des Stoffes, die ist noch wesentlich radikaler als in Zelda, ne?
Ja, also Final Fantasy ist wirklich so ein Gegenstand, bei dem, wenn man mich da fragen würde, was macht denn die Reihe zur Reihe, dann bei Final Fantasy, da zerbreche ich mir auch noch den Kopf drüber. Also ich habe da mit einem Kollegen einen Sammelband zu geplant, da kommt bald ein Call, und dann hoffen wir, dass die Beitragenden da vielleicht Antworten finden oder dabei helfen, Antworten zu finden. Aber Final Fantasy Pro ist da schon hart an der Grenze, glaube ich.
Wir haben bei Zelda ja gesprochen über Majora's Mask, das auf der Ebene der Erzählung und der Story, aber auch der Abläufe ungewöhnlich neu war. Gleichzeitig fühlte man sich aber noch erinnert. und gab es wiedererkennbare Merkmale. Dann hatten wir Wind Waker erwähnt, das aufgrund seiner Kulisse, des Zeichentrickstils für eine gewisse Verfremdung vielleicht gesorgt hat. Aber das ist alles im Vergleich zu Final Fantasy, das letztlich in all diesen beiden Bereichen, Stoff und Form, ein komplettes Chamäleon ist. Also ja. Da erwartest du letztlich alles Mögliche. Also das letzte Final Fantasy 16 hatte so Anflüge von Game of Thrones und Medieval Fantasy plötzlich. Was natürlich auch der Erwartung des Publikums oder eben auch der vermuteten Erfolgsformel der Designer zuzuschreiben ist, ne? Dass man sich da so radikal ändert. Und du hast da natürlich auch verbindende Merkmale, ähnlich wie das Masterschwert vielleicht, solche Dinge wie die Schokobos und so. Also Kreaturen, die immer wiederkehren und die vielleicht für ähnliche Aha-Effekte sorgen, wie das Masterschwert. Aber so ein Jingle zum Beispiel gibt es meines Wissens da nicht. Aber ich möchte auch keinem Final Fantasy-Fan zu früh da irgendetwas absprechen. Am Ende deines Aufsatzes kommst du so ein bisschen zu dem Ergebnis, dass da noch, dass da eigentlich noch einige Fragen offen sind und dass man, was die literaturwissenschaftliche Perspektive auf Spiele angeht, dass da noch einiges auszuschöpfen ist, ne?
Ja, genau. Also der Artikel ist ja strategisch quasi auch so ein Testballon für meine Dissertation gewesen. Das macht man ja, oder wird einem ja ganz gerne mal empfohlen, dass gesagt wird, okay, schreibt da mal vielleicht so einen kürzeren Text zu, der das Thema schon mal so in die Welt bringt und damit das Thema vor allem auch besetzt ist von dir. Und das war quasi auch eine Funktion des Artikels und deshalb ist das nicht abgeschlossen sein in dem Fall auch total in Ordnung, weil ich muss ja noch ein Buch schreiben.
Ja. Und du sagst im letzten Satz, dass es immer noch einen offenen Wunsch gibt und zwar eine, du nennst es, Interpretationspraxis digitaler Spiele zu finden.
Ja.
Es gibt eben kein Handbuch für die Interpretation digitaler Spiele.
Ja, also das ist ja quasi das. Also es ist ja in den deutschsprachigen Game Studies, es ist ja noch keine eigene Disziplin mit eigenen Theorien und das gibt es im Ausland schon. Also in den skandinavischen Ländern oder auch in Japan oder im anglophonen Raum, wo die Game Studies wirklich so eine etablierte eigene Disziplin sind und dann muss ich ja schauen, dann kann ich nicht einfach machen, was die vor 20 Jahren gemacht haben, so mit literaturwissenschaftlichem Zeug auf Spiele gucken und gucken, wie sich das entwickelt, weil dann wäre ich hinterher, sondern ich muss dann gucken, was ist denn das, was die Literaturwissenschaft wesentlich ausmacht, was ich dann zur digitalen Spielforschung beitragen kann. Und das ist halt das Interpretieren von Texten, also jetzt ein sehr weiter Textbegriff, dann eben der Spiele mit umfasst. Das Interpretieren von kulturellen Objekten oder Artefakten. Und es gibt meines Wissens nach immer noch nicht, ich sage das jetzt schon ein paar Jahre, deshalb kann das passieren, dass das irgendwann nicht mehr der Fall ist, aber es gibt keine oder kaum eine Monographie zu einem einzelnen Werk, zu einem einzelnen Spiel, die dann so 350 Seiten oder so umfasst und sich tatsächlich nur dezidiert mit diesem Spiel auseinandersetzt und versucht zu erfassen, also
welche Bedeutung haben diese. Ich überlege gerade, wie lang mein Test zu Death Stranding war. Warte mal.
Ich glaube 14 Seiten oder so. Das war auch
49 Seiten gefühlt. Ich weiß es nicht. Elden Ring habe ich auch ein bisschen was geschrieben. Aber das sind natürlich, ich weiß, was du meinst. Das lässt sich natürlich nicht vergleichen. Das eine ist eine Spielkritik und das, was du dir wünscht, ist natürlich eine breite akademische Perspektive, die sowohl alle handwerklichen Dinge als auch eben alle aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse letztlich berücksichtigt, um ein Spiel einzuordnen.
Ja, ja.
Ja. Jetzt gehe ich davon aus, dass du, weil du ein paar Wochen fertig bist mit deiner Doktorarbeit, dass du wohl kaum zum Spielen kommst. Oder gibt es da etwas, was du aktuell zur Entspannung tatsächlich zocken kannst?
Ich spiele tatsächlich, ich bin zurzeit Berufsspieler. Also ich habe ein Kapitel ist auch zu Ghost of Tsushima.
Ich, Berufsspieler. Das
ja. Und deshalb spiele ich Ghost of Tsushima gerade sehr viel. Und Breath of the Wild, die zwei Spiele, da bin ich gerade.
Ja. Was machst du zu Tsushima? Gehört das in deinen Bereich des Wiedererzählens?
Genau, ja, also Ghost of Tsushima, die ist von den Kapiteln her so gegliedert, dass ein Kapitel immer eine sehr spezifische Frage zum Wiedererzählen stellt. Und die Frage, die ich mit Ghost of Tsushima versuche zu beantworten, ist einerseits, ob solche Randbereiche, wie dass es halt nur eine Game of the Year Edition mit einem DLC gibt, der ein bisschen was verändert, ob das quasi schon ausreicht, um irgendwie so in diesen Kosmos Wiedererzählen aufgenommen zu werden, aber andererseits auch, ob Erzählverfahren, ob Erzähltechniken, die mit wiedererzählten Texten, die an wiedererzählten Texten beobachtet worden sind, ob die gewissermaßen auch auf digitale Spiele zutreffen, oder ob digitale Spiele quasi trotzdem ganz, also ob Wiedererzählen die einzige Gemeinsamkeit ist. Und das würde nämlich bedeuten, dass diese Erzähltechniken, die an den wiedererzählten Texten beobachtet wurden, dass die nicht zum Wiedererzählen dazugehören, sondern dass die halt nur zufällig, dass das zufällig gemeinsam auftritt. Das ist so das Ziel dieses Kapitels, ja.
Ja, jetzt wurde mir ein bisschen schwindelig bei dem Wiedererzählen. Ich weiß aber aus Erfahrung, dass es, wenn man sich mit einem Aspekt der Forschung oder seines Studiums da so intensiv beschäftigt, dann, da kann man da richtig tief versinken drin.
Ja.
Und dann ist es immer schwer, wenn man auch, du steckst ja gerade mittendrin, da, sage ich mal, so wieder rauszukommen und das Ganze auch noch möglichst plausibel und einfach zu erläutern, was einen da gerade in diesem Gebüsch des Wiedererzählens fasziniert.
Ja, vielleicht kann ich mit einem Beispiel, kann ich es irgendwie plastischer machen. Ich nehme wieder das Nibelungenlied, einfach weil es relativ bekannt ist und weil ich mich da auch ganz gut auskenne. Und in der Erzählung vom Nibelungenlied, also der Plot am Ende ist ja quasi gewissermaßen, dass alle sterben und alle niedergemetzelt werden. Das ist ja der Ausgang. Und während des Textes wird immer wieder anerzählt oder angedeutet, dass das keine gute Idee wäre, jetzt an den Etzelhof zu marschieren, weil man eben befürchtet, dass es genau in diesem Gemetzel endet, dass man nicht zurück, also es gibt immer wieder Hinweise darauf, dass den Figuren teilweise auch explizit gesagt wird, wenn du jetzt hier über die Donau gehst zu Etzel, dann kommst du nicht nach Hause. Wo dann Hagen einfach gesagt hat, es ist mir egal. Ich will jetzt, dieses Anerzählen und dann gleichzeitige Verwerfen, was der Text macht. Also der Text zeigt ein ganz anderes Ende und zeigt eine ganz andere Möglichkeit und dann passiert es aber nicht. Und dass das immer wieder passiert in so einem Text und immer wieder aufgegriffen wird und dann aber abgewiesen wird. Das ist etwas, was man sehr häufig an mittelalterlichen Texten beobachtet hat. Nicht nur, aber sehr, sehr häufig, so dass man sagt, das ist ein typisches Merkmal für die. Und dann frage ich gewissermaßen, ob das auch mit dem Wiedererzählen zusammenhängt, was ja relativ, ist, glaube ich, eine relativ naheliegende Frage ist. Weil dadurch, dass man es wiedererzählt, muss man es ja trotzdem ein kleines bisschen anders machen. Sonst würde man es nicht, also so, dann würde man die Wiedererzählung nicht wahrnehmen, wenn es exakt 1:1 das gleiche wäre. Und das heißt, über die verschiedenen Stoffschichten und verschiedenen Erzählungen ist es ja folgerichtig, dass es irgendwann diese abgewiesenen Alternativen gibt in der Handlung, weil man ja quasi andere Bearbeitungen abweisen muss, die es dazu gibt. Und dann schaue ich bei Ghost of Tsushima ist dann der Fall, glaube ich, ist dann das Beispiel relativ eindeutig, dass ja immer damit gespielt wird oder sehr lange Zeit im Spiel damit gespielt wird, ob Jin Sakai diesen Weg des ehrenhaften Samurai noch gehen kann oder ob er quasi nur noch der Geist ist. Also kann er noch abbiegen irgendwo? Kann er irgendwie wieder auch von seinem Onkel und von den anderen als ehrenhaft wahrgenommen werden? Oder ist er nur noch der Schlechter, der Unehrenhafte, der kämpft, wie man eigentlich nicht kämpfen sollte? Und das wird ja dann knallhart und dieser Schwebezustand wird ja dann irgendwann von der Handlung auch einfach knallhart eingesammelt, wenn es zum Bruch mit seinem Onkel kommt. Und der wird auch nicht repariert oder so. Der wird dann am Ende, heißt es dann entweder, du bringst mich um oder ich verfolge dich, bis ich dich hab.
Mhm. Ja. Ja, das hast du doch schön erklärt. Und, ist ja interessant, dass da auch Ghost of Tsushima noch eine Rolle spielt. Ich bedanke mich, Philipp. Das war richtig interessant und wie gesagt, ich drohe schon mal an, dass wir oder dass ich mich noch mal melde wegen Death Stranding im Herbst.
Ja, ich schicke den Link dann rum oder das Programm, wenn es steht. Ja.
Ah, sehr gerne. Ich hoffe, ihr da draußen hattet Spaß mit diesem Gespräch aus den Game Studies über The Legend of Zelda und ich wünsche euch am Ende des Podcasts wie in einer langen Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.